ARD.
Wer hier das Asylrecht missbraucht, hat auch kein Anrecht, wenn er Schwerststraftäter ist, weiter in Deutschland zu bleiben.
Personen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, dürfen nicht mehr auf freiem Fuß sein. Sie müssen unmittelbar in Abschiebegewahrsam oder Abschiebehaft genommen werden.
Jeden einzelnen besonders Straftäter, den ich abschieben kann, da bin ich froh drüber. Ist einfach so.
Migration, Grenzschließungen, Abschiebungen, Inhaftierungen von Ausreisepflichtigen. Im Bundestagswahlkampf überlagert dieses Thema gerade alles. In der letzten Folge der Spreepolitik unseres landespolitischen Podcasts haben wir ausführlich darüber gesprochen, wie Politikerinnen und Politiker in Berlin und Brandenburg auf das Thema schauen. Was Sie darüber denken, dass Unionskanzlerkandidat Friedrich Merz auf die Stimmen der teils rechtsextremen AfD setzte, um im Bundestag eine Mehrheit für seinen 5-Punkte-Plan für eine verschärfte Migrationspolitik zu bekommen. In der heutigen Folge wollen wir am Thema dranbleiben und in die Praxis schauen. Wir reden darüber, wie Abschiebungen in Berlin und Brandenburg funktionieren oder nicht funktionieren, ob die Inhaftierungspläne von Friedrich Merz hier überhaupt umsetzbar wären und was eigentlich aus einem anderen 5-Punkte-Plan geworden ist, dem von Berlins Innensenatorin Iris Spranger aus dem vergangenen Herbst. Sie merken schon, es gibt viel zu besprechen. Herzlich willkommen zur Spreepolitik in dieser Woche. Ich bin Sabine Müller aus der Berliner Landespolitikredaktion. Und ich habe mir als Gesprächspartner einen Kollegen eingeladen, der sich in den vergangenen Wochen intensiv mit der Abschiebepraxis in unserer Region beschäftigt hat und einen sehr spannenden Film gedreht hat, Abschiebung Impossible. Den finden Sie natürlich in der ARD-Mediathek. Olaf Sundermeier ist hier aus dem RBB-Recherche-Team. Hallo Olaf.
Hallo Sabine.
Was funktioniert oder funktioniert nicht bei Abschiebungen? Wer wird überhaupt abgeschoben? Wir haben eben zum Start einen O-Ton von Berlins Innensenatorin Iris Spranger gehört. Die hat vor allem auf Schwerststraftäter abgehoben, die kein Anrecht hätten, in Deutschland zu bleiben. Erzähl doch zum Start mal kurz von einer Abschiebung, die du begleitet hast. Du warst ja lange mit Kolleginnen und Kollegen der Brandenburgischen Ausländerbehörde unterwegs. Da haben wir auch im Show-Opener Doreen Rasper gehört. Wenn du noch mal kurz sagst, wer das ist.
Frau Rasper ist eine sogenannte Rückführerin, so nennt sich diese Funktion derjenigen, die für die Abschiebungen ganz praktisch sorgen, die Menschen festnehmen und abschieben für die zentrale Ausländerbehörde, die Landesbehörde in Brandenburg. Von diesen Menschen gibt es 12, die sich diese Arbeit teilen und jeweils Listen bekommen vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge von abzuschiebenden Personen. Und die Abschiebung bereitet sie vor, sucht einen Termin und versucht die Leute dann festzunehmen und eine Abschiebung zuzuführen, also im Zweifel zum Beispiel zu einem bereitstehenden Abschiebeflug zu bringen.
Und du hast unter anderem begleitet die ganze Angelegenheit um einen tschetschenischen Straftäter. Erzähl doch mal kurz, was das für ein Fall war.
Ja, es ist ein Intensivstraftäter aus Tschetschenien, der eine Vielzahl an Straftaten vor allen Dingen in Berlin begangen hat. Schweren Diebstahl, viele Diebstahlsdelikte, Körperverletzung, schwere Körperverletzung, Drogenhandel. Der erst auf den dritten Abschiebeflug gehen konnte, der überhaupt über den Drittstaat Georgien erfolgt, weil er russischer Staatsbürger ist und Abschiebungen nach Russland üblicherweise blockiert werden, also das nur in diesen Ausnahmefällen geht. Er wurde unter einem Vorwand in die Ausländerbehörde bestellt. Dort konnte er dann festgenommen werden, aber nicht in Abschiebehaft genommen. Was erforderlich gewesen wäre, weil sein Abschiebeflug erst 2 Tage später ging. Denn die zuständige Haftrichterin entschied, dass eine 2 Tage Abschiebehaft unangemessen wäre, unverhältnismäßig, weil er 3 kleine Kinder hat, die nicht 2 Nächte ohne Vater sein dürften. Somit war er wieder auf freien Fuß, konnte abtauchen und es hat wochenlang gedauert, bis die zentrale Ausländerbehörde ihn dann wieder aufgreifen konnte, wieder finden konnte, aufgreifen, festnehmen und dann endgültig abschieben.
Das war eine teure Geschichte.
Das war eine ziemlich teure Geschichte. Alleine diese Abschiebung kostete 25.000 Euro. Der erste Versuch auch schon 20.000 Euro. Es gibt ein Abkommen zwischen der Bundesrepublik Deutschland und Georgien. Der geht um die Überführung von Abzuschiebenden nach Russland, weil die Bundesrepublik Deutschland nicht mit Russland zusammenarbeitet. Dort sind georgische Sicherheitskräfte im Einsatz, die pro Kopf mit 3.900 € netto entlohnt werden müssen. Darüber gibt es detaillierte Rechnungen, die über die Bundespolizei ausgestellt werden. Also der Aufwand, Menschen, vor allen Dingen straffällige Menschen ins Ausland zu bringen, abzuschieben, ist in Einzelfällen sehr hoch, sehr personalintensiv und sehr teuer.
Nun wurde dieser Geflüchtete zurück in sein Heimatland geschickt. Andere Geflüchtete werden von Deutschland zurück in andere EU-Länder geschickt nach dem sogenannten Dublin-Verfahren. Dabei werden dann die Menschen in die EU-Staaten zurückgebracht, in die sie als erstes eingereist sind. Und da hast du auch einen Fall, da geht es um 4 Kenianer.
Also diese 4 Personen, 3 Männer und eine Frau, wurden an einem Morgen im Dezember in Wünsdorf in einer Erstaufnahmeeinrichtung südlich von Berlin festgenommen unter Zuhilfenahme zahlreicher Polizisten in 2 VW-Bussen der Zentralen Ausländerbehörde nach Niedersachsen gebracht, bis an die niederländische Grenze. Dort wurden sie dann wieder eine neue Behörde von der Bundespolizei an die niederländischen Kollegen übergeben an der Grenze. Dann sind sie in den Niederlanden gewesen und stehenden Fußes zurückgekehrt nach Berlin. In einem Fall war die Person schneller wieder da als dieses Rückführerteam, das sich an geregelte Arbeitszeiten halten muss. Die anderen 3 Personen sind in den Wochen darauf zurückgekehrt und das ist etwas, was die Ausländerbehörde regelmäßig erlebt. Also 72% der Menschen in diesen Fällen, bei diesen sogenannten Dublin-Überstellungen, sind innerhalb von 4 Wochen wieder da.
Dass diese Menschen jetzt einfach wieder dann über die Grenze zurückgekommen sind nach Deutschland, da horchen vielleicht viele auf, weil das ist ja auch ein Punkt, den Friedrich Merz macht, dass er sagt, wir müssen die Grenzen dicht machen. Das ist, sagt uns zumindest die Gewerkschaft der Polizei, personell überhaupt nicht möglich, solche engmaschigen Grenzkontrollen. Scheint ein unrealistisches Versprechen, Vorhaben von Friedrich Merz. Auch die ausnahmslose Zurückweisung von Geflüchteten an der Grenze. Da haben wir in der letzten Sendung auch schon kurz drüber gesprochen, dass das europarechtlich ja gar nicht so einfach geht. Nur sind Grenzkontrollen und Zurückweisungen ja keine Entscheidungen, die auf Landesebene in Berlin und Brandenburg fallen. Aber wie mit Abschiebungen hier vor Ort umgegangen ist, das ist ja Ländersache. Ich würde mir mal gerne die Abschiebezahlen anschauen. Du hast da auch welche für Brandenburg.
Im vergangenen Jahr wurden 955 Personen aus Brandenburg zurückgeführt in ihre Heimat, so dieser bürokratische Ausdruck, auf 2 Wegen. Einmal auf dem Weg der Abschiebung über staatlichen Zwang in ihre Heimat gebracht, von wo aus sie nicht wieder zurückkehren dürfen. Das betrifft den geringeren Teil dieser Menschen, 233. 722 Menschen wurden im Wege der freiwilligen Ausreise in ihre Heimat gebracht. Das heißt, die werden über Gespräche mit Sozialarbeitern, wird ihnen im Prinzip deutlich gemacht, dass sie keine Perspektive in Deutschland haben und dass sie die Bedingungen ihrer Ausreise definieren können. Es gibt eine Reisebeihilfe.
Das heißt, es gibt ein bisschen Geld.
Es gibt ein bisschen Geld, ganz unterschiedlich, von 250 € bis rund 1.500 €. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, irrigerweise, je straffälliger jemand ist, desto größer auch der Druck ist, den loszuwerden, desto höher wird der Betrag ausfallen. Das ist einfach so. Sie werden auch nicht festgenommen, sondern reisen freiwillig aus. Und was auch ganz wichtig ist, nach Ablauf einer Frist können sie als Touristen wieder nach Deutschland zurückkehren, zum Beispiel um Familien zu besuchen, überhaupt nach Deutschland zu kommen. Das können Abgeschobene nicht. Der Vorteil für den Staat oder für das Land Brandenburg ist, das ist wenig Personal aufwendig. Man braucht nicht die Polizei, man muss dieses Rückführerteam nicht einsetzen. Es gibt keine Irrung und Wirrung, jemanden auf teure Abschiebeflüge zu bringen, sondern eine freiwillige Ausreise ist eine ganz normale Reise in das Herkunftsland, wo im Prinzip die zentrale Ausländerbehörde wie eine Art Reisebüro funktioniert.
Für Berlin haben wir auch aktuelle Zahlen zu den Abschiebungen. Da hatten wir 2023, nachdem die neue schwarz-rote Regierung hier angefangen hatte, haben wir einen deutlichen Sprung gesehen, deutlich mehr Abschiebungen als unter Rot-Grün-Rot. 2024 hatten wir dann aber etwas weniger Abschiebungen als 2023. Das waren 1.290. Haben wir uns natürlich gefragt, warum eigentlich? Ich habe bei der Innenverwaltung mal nachgefragt und die hat das unter anderem damit erklärt, dass wir Fußball-Europameisterschaft hatten im Sommer. Einen ganzen Monat lang war hier in Berlin die Polizei ganz stark gebunden und man sieht das tatsächlich auch, wenn man sich die Monatszahlen anguckt. Besonders wenige Abschiebungen im Juni, da waren es 38, im Juli waren es 85, Nur mal zum Vergleich, im Dezember 2024 waren es 190. Also da kann man schon merken, dass es natürlich auch immer eine personelle Kapazitätsfrage ist. Da habe ich bei den Grenzschließungen eben schon kurz drüber gesprochen, dass die Gewerkschaft der Polizei sagt, wir können das gar nicht stemmen. Aber das hat natürlich auch, bevor wir über Grenzschließungen reden, hier direkt vor Ort, ist das ein Punkt.
Ja, die Abschiebungen sind sehr personalintensiv, können sehr personalintensiv sein, wenn man zu der Einschätzung kommt, dass dort mit Widerstand zu rechnen ist. Und das hat man sehr häufig. Fängt an bei Solidarisierungseffekten in den Erstaufnahmeeinrichtungen, wo Menschen festgenommen werden mit anderen Bewohnern. Oder man weiß, man hat es mit jemandem zu tun, der per se gewaltbereit ist, Körperverletzungsdelikte und so weiter. Und dann werden solche Abschiebungen, ich habe das erlebt, von 12 Polizisten teilweise begleitet. Oder wenn jemand in Abschiebehaft gebracht wird für 2 Tage nach Dresden, nach Hof, nach Büren in Nordrhein-Westfalen, wird das auch durch Polizeikräfte begleitet. Und darunter ächzen die Landespolizeien in Berlin und in Brandenburg sehr.
Was ich an dieser ganzen Debatte, die wir jetzt gerade haben, wirklich so unschön finde, ist, dass über Migration fast nur noch mit negativer Konnotation gesprochen wird. Dabei ist ja Fakt, Deutschland braucht Zuwanderung. Darüber wie viel, kann man sicherlich reden. Darüber, ob wir gerade hier einen Notstand auch haben, wie Friedrich Merz das sagt, lässt sich trefflich streiten. Aber wenn ich daran denke, zum Beispiel bei mir im Supermarkt vor Ort, da stapeln sich teilweise auf den Gängen die Paletten, weil einfach keiner da ist, die auszuräumen. Es ist jetzt besser geworden. Da sind aber auch ein paar Leute, die ich, glaube ich, aufgrund der Sprache und so weiter eindeutig als Zuwanderer identifizieren kann. Ob das nun Geflüchtete sind, weiß ich nicht. Und was ich bitter finde, ist, dass Deutschland ja teilweise wirklich auch die Falschen abschiebt. Also Leute werden teilweise vom Arbeitsplatz weggeholt, vom Ausbildungsplatz weggeholt, Kinder aus der Schule weggeholt. Also die Braven, wo man weiß, die trifft man an, da, wo sie auch sein sollen. Die werden teilweise weggeholt, weil es einfach einen unglaublichen Druck gibt, Zahlen zu präsentieren. Siehst du das auch so?
Ja, das ist so. Das hören wir auch aus den beteiligten Behörden. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Bayern zum Beispiel schiebt rigoros auch aus Schulen ab. Das heißt, dort werden Kinder in den Schulen festgenommen, vor den Augen auch der Schulöffentlichkeit. Das erfolgt in Brandenburg nicht, einfach weil der Leiter der dortigen Landesbehörde sagt, das möchten wir nicht, wir wollen das nicht.
In Berlin haben mir das Politiker auch nochmal gesagt, das ist nicht das, was wir hier wollen.
Das ist eine ganz persönliche Entscheidung. Das Gesetz ermöglicht das, aber die Kritik entzündet sich an diesem System insgesamt, das ein hoch ungerechtes System ist. Die Gerechtigkeitsfrage erfährt dadurch eine komplette Schieflage, dass man im Prinzip die Falschen abschiebt. So hat es mir der Leiter der Zentralen Ausländerbehörde in Brandenburg erklärt. Und in der öffentlichen Diskussion entsteht momentan den Eindruck, als könne man über Abschiebung Migration steuern. Das ist mitnichten der Fall. Man kann nur versuchen, den Rechtsfrieden herzustellen bei diesen Fällen, die juristisch eindeutig sind. Aber Migration lässt sich nur über das andere Ende steuern, nämlich da, wo die Menschen nach Europa kommen.
Sozusagen am Eingang, nicht am Ausgang.
Zum Beispiel am Eingang und nicht am Ausgang. Und ich habe den Eindruck, dass einige Politiker im Wahlkampf momentan ganz absichtlich den Eindruck vermitteln, als könne Abschiebung das Problem lösen, das wir mit der irregulären Zuwanderung haben in Deutschland, ist aber auch dem Umstand geschuldet, dass man das Thema 10 Jahre lang nicht angepackt hat, nicht konsequent damit umgegangen ist, auch den öffentlichen Umgang damit absichtlich nicht wollte.
Ich würde gerne noch mal ein bisschen auf die Zahlen sozusagen am Boden gucken. Wie viele Menschen bei uns in der Region tatsächlich ausreisepflichtig sind? In Berlin, wenn wir mal da anfangen, waren Ende letzten Jahres knapp 17.000 Menschen grundsätzlich ausreisepflichtig. Die allermeisten haben aber einen Duldungsstatus. Das heißt, die Abschiebung ist vorübergehend ausgesetzt, weil diese Menschen zum Beispiel krank sind oder zum Beispiel auch in der Ausbildung. Unmittelbar ausreisepflichtig, also wer wirklich tatsächlich keinen Grund hat, nicht abgeschoben zu werden, das waren knapp 2.800 Menschen Ende 2024. Wie sieht es in Brandenburg aus?
In Brandenburg haben wir 4.300 Menschen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, also deutlich weniger als Berlin bei fast vergleichbarer Bevölkerungsgröße. Berlin hat ein paar mehr Einwohner, aber das ist eine ähnliche Größenordnung. Mit Brandenburg, die Zahl der Abgeschobenen liegt deutlich unter der in Berlin mit 233.
vollziehbar ausreisepflichtig, da sind ja die mit der Duldung auch noch drin. Ne? Das heißt, in Brandenburg sind es nicht 4.300 Menschen, die eigentlich sofort raus müssten.
Genau, die sind vollziehbar ausreisepflichtig und in ihrer großen Zahl geduldet. Geduldet warum? Weil es ein Problem mit den Herkunftsländern gibt. In großer Zahl. Das ist auch etwas, was in der aktuellen politischen Debatte wenig thematisiert wird, dass man auch nur diejenigen Menschen abschieben kann, die von ihren Herkunftsländern auch zurückgenommen werden. Und da gibt es Länder, die das überhaupt nicht tun. Russland ist genannt, der Iran, Libanon, Somalia, viele afrikanische Staaten nehmen Leute überhaupt nicht zurück. Und so verharrt eine Vielzahl derjenigen, die vollziehbar ausreisepflichtig sind, im Zustand der Duldung.
Wenn wir jetzt mal auf die gucken, die wirklich tatsächlich eigentlich gehen müssten, abgeschoben werden müssten, dann sind das in Berlin und Brandenburg zusammengenommen ja auch immer noch ein paar Tausend. Nun sieht dieser Plan von Friedrich Merz ja vor, dass alle diese Ausreisepflichtigen in Abschiebegewahrsam kommen müssten. Also die sollten inhaftiert werden, nicht mehr auf freiem Fuß sein, hat er das genannt. Die Frage ist natürlich, wo soll das passieren? Ist das in irgendeiner Weise realistisch? Denn wenn wir uns das mal angucken, Berlin und Brandenburg, die haben keinen einzigen Abschiebegewahrsamsplatz.
Weil das in der Vergangenheit politisch nicht gewollt ist. Das ist von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Das hängt davon ab, welche Parteien da in den Landesregierungen sind. In der Vergangenheit ist Berlin rot-rot-grün regiert worden. In Brandenburg waren sofort sowohl die Linke als auch die Grünen ganz maßgebliche Kraft, die diese Migrationspolitik mitbestimmt haben und mit dafür gesorgt haben, dass man keine Abschiebehaftplätze hat. Das war politisch so gewollt und entschieden. Wir haben aber auch bundesweit, es gibt so einen Verteiler, wenn man jetzt Leute in Abschiebehaft bringen muss, dann ist zu klären, wo ist ein Abschiebehaftplatz frei, irgendwo in ganz Deutschland. Die Leute werden unter hohem Personalaufwand dahin gebracht. Zahlreiche Fälle, wo Abschiebungen nicht stattfinden können, weil keine Abschiebehaftplätze frei sind. Und nach der Forderung von Friedrich Merz, die ist praktisch in der Form gar nicht umsetzbar.
Dann lass uns mal auf die Zahlen gucken. Also wenn ich es richtig im Kopf habe, gibt es ungefähr 700 Abschiebeplätze in ganz Deutschland. Ja. Das heißt, die anderen Bundesländer, die haben jetzt auch nicht tausende Plätze. Es gibt aber, wenn man mal bundesweit guckt, glaube ich 40.000 Menschen etwa, die richtig. Wirklich eigentlich unmittelbar ausreisen müssten. Also da merkt man schon, mit der Realität oder zumindest mit einer zeitnahen Umsetzung haben diese Pläne vergleichsweise wenig zu tun. Ist ja eh die Frage, mit wem könnte Friedrich Merz die umsetzen. Aber schauen wir doch noch mal kurz hier in Berlin. Es gibt ja grundsätzlich Pläne, wenn ich das richtig verstehe, von Berlin und Brandenburg eine gemeinsame Abschiebeeinrichtung aufzubauen.
Also es geht zunächst darum, dort ein Behördenzentrum aufzubauen, wo alle an diesem Prozess beteiligten Behörden gemeinsam in einem Gebäude sitzen, die Landespolizeien beider Länder, die Ausländerbehörden, sogar ein Gericht aus Königs Wusterhausen, also dieses Behördenzentrum wird in Schönefeld, soll das gebaut werden. Grundsteinlegung wird für den Frühjahr noch erwartet. Direkt hinterm BER zuständig ist das Amtsgericht Königs Wusterhausen, das dort vor Ort über Abschiebehaft entscheiden soll, darf. Sogar Gesundheitsbehörden sollen dort mit untergebracht sein, um dieses dezentrale Prozedere, was wir momentan erleben, in dem auch viele Dinge nicht funktionieren, dort konzentriert an einem Ort unter Leitung der zentralen Ausländerbehörde Brandenburg zu organisieren.
Parallel dazu hat bei uns hier in Berlin der CDU-Fraktionschef Dirk Stettner noch eine andere Zwischenlösung ins Gespräch gebracht. Er möchte nämlich die Geflüchtetenunterkunft in Tegel umbauen, möchte zum einen die Erstaufnahme der Geflüchteten komplett dort abwickeln. Er plädiert aber auch das Ganze, um ein Abschiebegewahrsam zu erweitern. Also seine Idee ist, wer keine Bleibeperspektive hat von den Menschen, die da ankommen, der kommt dann gleich in den Abschiebebereich und kommt da sozusagen überhaupt nicht mehr raus. Habe ich mich natürlich gefragt, war das jetzt ein Alleingang? Das hat er vor ein paar Wochen, hat Dirk Stettner, der CDU-Fraktionschef, das in einem Interview im Tagesspiegel platziert. Also Alleingang oder abgestimmt? Meistens, wenn es nicht abgestimmt ist, hört man dann eigentlich vom SPD-Fraktionschef Raed Saleh, dass er sagt, so geht's aber nicht. Oder man hört von der SPD-Sozialsenatorin Cansay Kizilteppe, die ich auch so ein bisschen als koalitionsinterne Gegnerin von Dirk Stettner wahrnehme, weil die beiden, glaube ich, nicht ganz Auge in Auge sehen, was den Umgang mit Geflüchteten angeht. Ich habe dann natürlich auch noch mal bei der Innenverwaltung nachgefragt. Und da hieß es, die Errichtung eines Abschiebegewahrsams in der Geflüchtetenunterkunft Tegel ist derzeit nicht geplant. Das wichtige Wort ist möglicherweise derzeit, oder?
Das ist wichtig. Alle gucken auf die Bundestagswahl in sämtlichen Bereichen, auf allen Bereichen. Ja, vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge angefangen, das momentan im Prinzip den gesamten Umgang mit Menschen, die aus Syrien zu uns kommen, auf Eis gelegt hat. Dort überhaupt die Fälle gar nicht prüft, bis zu solcherlei politischen Entscheidungen. Forderungen, die in der Öffentlichkeit kursieren, denke ich, sind unter Wahlkampfaspekten abzuhaken. Und nach der Bundestagswahl wird man dann sehen, welche Partner, welche Schnittmengen miteinander finden. Wir haben in Brandenburg eine neue Landesregierung, die sich gerade gefunden hat, aus dem Bündnis Sarah Wagenknecht und der regierungsführenden SPD, die eine Verschärfung der Migrationspolitik, auch eine Zunahme von Abschiebungen, Rückführungen insgesamt für sich vereinbart hat. Dort gibt es eine klare Forderung, dass mehr Menschen rückgeführt werden sollten als im vergangenen Jahr. Wie das praktisch geschehen soll, ist allerdings bislang auch noch nicht eindeutig.
Hier in Berlin aus der Innenverwaltung hieß es, im Fokus steht die konsequente Umsetzung des Fünf-Punkte-Plans, als ich nach diesem Abschiebegewahrsam gefragt habe. Dabei geht es nicht um den Fünf-Punkte-Plan von Friedrich Merz, sondern um den Fünf-Punkte-Plan, den Berlins Innensenatorin Iris Spranger im vergangenen Herbst, im September, vorgestellt hatte. Ich will mal kurz erzählen, was drin steht. Zum einen ist es ihr total wichtig, dass Menschen, die von einer Abschiebung betroffen sind oder die mit einer Abschiebung rechnen müssen, nicht mehr gewarnt werden davor. Also sie möchte, dass da möglichst keine Informationen mehr über Charterflüge rausdringen. Sie will.
Wie will sie das machen? Entschuldigung, ja, die Frage stellt, sind so viele Behörden beteiligt, angefangen vom BAMF, der Bundespolizei, die Ausländerbehörden, die Innenverwaltung, Innenministerien sämtlicher Bundesländer. Da sind so viele Menschen, die über diese Informationen verfügen. Anschließend fließen Informationen ab. Und es gibt eine Website, so ein Deportation-Alarm, das ist auch als App verfügbar, wo alle Abschiebeflüge aufgelistet sind. Und jeder, der jetzt nach Tunesien oder nach Georgien quasi eine Abschiebung unmittelbar bevorsteht, kann in dieser Zeit abtauchen. Da stelle ich mir die Frage, wie Frau Spranger diesen Informationsabfluss verhindern möchte.
Völlig berechtigte Frage. Aus der Innenverwaltung heißt es dazu, man hat das schon auf Bundesebene erörtert. Man kann aber noch nicht sagen, wie das genau gehen soll. Aber weil du eben auch die Webseite angesprochen hast, was die Innensenatorin auch möchte, ist, dass Gelder gestrichen würden für Projekte oder Beratungsstellen, die eben Ausreisepflichtige warnen vor Abschiebung. Mal gucken, was da passiert. Ansonsten hat sie unter anderem sich dafür ausgesprochen, dass die Meldepflichten verschärft werden, dass entweder die Ausreisepflichtigen selber vermutlich täglich sagen müssen, wo sie eigentlich sind, oder dass das die Wohnheime machen müssen, und dass sie Familientrennungen einfacher möglich machen werden. Das heißt also, selbst wenn nicht die ganze Familie gefunden werden kann zum Zeitpunkt der Abschiebung, dass man trotzdem abschiebt, da ist offensichtlich, da hat sich schon was getan, heißt es aus der Innenverwaltung, da hat man die Weisungslage angepasst. Ob das natürlich in der Praxis dann auch schon angewendet wird, dazu habe ich leider noch keine Zahlen, werden wir sicherlich auch nochmal nachhören. Also, wir haben jetzt in Berlin einen Fünf-Punkte-Plan, der umgesetzt werden soll. Wir haben im Bund von Friedrich Merz, vom Unionskanzlerkandidaten, einen Fünf-Punkte-Plan, wo wir mal sehen müssen, was da rauskommt. Du hast es eben schon mal kurz gesagt, Olaf, ich habe das bei meinen Gesprächen in den letzten Tagen auch öfter gehört. Nach der Bundestagswahl gibt es Genaueres. Das heißt, wir sind jetzt sozusagen im Countdown bis zum 23. Februar, dann sozusagen im neuen Countdown bis zur Regierungsbildung. Und dann werden wir wissen, irgendwann, was sich gerade auch bei dem Thema tun wird.
Ja, ich gehe sicher davon aus, dass wir eine Verschärfung erleben werden, ganz unabhängig davon, welche Koalitionspartner sich da zusammenfinden nach der Bundestagswahl. Weil man einfach erkannt hat, dass das Thema irreguläre Zuwanderung zentral ist und so viele Menschen bewegt, auch Wahlen entscheidet. Das haben wir ja bei den Landtagswahlen in Brandenburg im vergangenen Jahr gesehen. Das war das zentrale Thema, was dort auch für dieses exorbitante Wahlergebnis der AfD von 29% in Brandenburg gesorgt hat. Aber zu diesem Fünf-Punkte-Plan, gerade von Friedrich Merz, muss man noch mal ganz eindeutig sagen, Es gibt Gesetze, die dagegen sprechen. Gut, die kann man ändern mit einer entsprechenden politischen Mehrheit. Aber sie sind einfach praktisch in der Form nicht umsetzbar. Vor allen Dingen die Schließung der Grenzen. Wir leben hier in der Grenzregion zu Polen. Da bräuchte es eine Menschenkette von Bundespolizisten, von Usedom bis in die Lausitz. Und das ist faktisch nicht möglich. Selbst wohlgesonnene CDU-Fachleute aus diesem Bereich sagen, das ist nichts anderes als Wahlkampf und Populismus, den Friedrich Merz dort macht. Und man hofft sehr darauf, dass diese Bundestagswahl bald gelaufen ist und man sich dem Machbaren zuwenden kann.
Da sagst du was. Weniger Wahlkampfgetöse und weniger Populismus. Ich würde es mir wirklich sehr wünschen. Ich bin allerdings nicht so richtig optimistisch, dass die Tonlage nach dem Wahltag am 23. Februar dann automatisch ruhiger und besonderer wird. Nicht zuletzt ganz aktuell wegen der Amokfahrt von München. Das vielleicht als Schlusswort, als leider nicht so besonders positives Schlusswort. Dir, Olaf, auf jeden Fall ganz vielen Dank für das Gespräch.
Danke dir für die Einladung und das gute Gespräch.
Und das war's auch schon wieder mit der Spreepolitik, die diesmal eher hintergründig unterwegs war. Falls Sie jetzt noch Lust auf Aktuelles aus der Region haben, hören Sie doch mal rein in den Podcast Der Tag in Berlin und Brandenburg. Von montags bis freitags gibt's da abends immer eine tägliche Dosis Nachrichten aus den Brandenburger Regionen, genauso wie aus Berlins Kiezen. Den Podcast finden Sie zum Beispiel in der ARD Audiothek und können ihn dort kostenlos abonnieren. Die Spreepolitik natürlich auch. Ich bin Sabine Müller und sage danke fürs Zuhören.